Medizinrecht zum Feierabend. Der Talk am Kamin über die alltäglichen Rechtsfragen von Medizinern. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Das ist aus meiner Sicht der Punkt, wo man eben einfach drüber sprechen muss, wie geht man mit diesem Aspekt um, dass da ja gar keine Notwendigkeit besteht, über den Gesellschaftsvertrag zu sprechen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den man dann auch beleuchtet.
Das heißt, am Ende geht es ja so ein bisschen um die Fragestellung, und das finde ich total spannend, da mal hinzugucken. So, da ist jetzt also eine Arztpraxis, die schon möglicherweise besteht, und entweder ist das eine oder sind schon mehrere Ärzte, und dann kommt jetzt, und wir haben uns irgendwann mal über meinen Bekannten unterhalten, Von daher kenne ich diese Diskussion auch, und da geht es jetzt um die Fragestellung, okay, wie kann das in Zukunft funktionieren, das heißt, wie kann jemand von außen reinkommen, an was muss da gedacht werden, was sind also die Grundlagen, um sich dem anzunähern?
Also das Wichtigste aus meiner Sicht ist tatsächlich erstmal die verschiedenen Szenarien, die in Betracht kommen, da ins Auge zu fassen, weil die haben unterschiedliche Auswirkungen auf, wie gehe ich an so eine Situation ran. Also das Naheliegendste ist ja erstmal, ich habe zwei Ärzte, die haben jeder für sich eine Praxis und die wollen irgendwas zusammen machen. Das ist auf der einen Seite komplex, auf der anderen Seite aber auch relativ banal, weil ich muss mich zusammensetzen, muss einfach besprechen, wie funktioniert Gesellschaft, wie funktioniert Zusammenarbeiten, wie klappt das dann
letztlich. Ist das, weil die eine ähnliche Grundvoraussetzung mitbringen?
Genau, okay. Genau. Das ist tatsächlich insofern das vermeintlich Einfache, weil man ja einfach sagen muss, man kommt sozusagen aus jeweils getrennten Welten, man hat meinetwegen, beide haben eine Praxis gehabt, die schmeißen die dann zusammen. Und da muss man halt definieren, wie man künftig zusammen irgendwo arbeitet. Mhm. Es gibt eine gemeinsame Intention, das Thema dann halt auch in den Griff zu kriegen. Und es gibt vor allem ja auch noch keine Ausgangsbasis. Es gibt keinen Gesellschaftsvertrag, auf den man aufsetzen kann, sondern im Prinzip starte ich völlig neu. Das ist eine gute Situation, weil man tatsächlich sozusagen die Chance hat, über alles Mögliche zu sprechen. Man muss sich über die verschiedenen Parameter, wie arbeitet man zusammen, wie geht man mit Mitarbeitern um, wie will man Patienten behandeln, wie ist einem wichtig, wie es wirtschaftlich läuft, ist das eine große Bedeutung, hat es keine große Bedeutung. Da muss ich zwingend vorher drüber sprechen. Und wenn ich keinen Gesellschaftsvertrag habe, habe ich halt keine Grundlage, sondern ich muss es mir erst erarbeiten.
Ja, okay.
Und das ist das eine Szenario. Und das andere Szenario ist, es gibt meinetwegen einen Praxisinhaber, der hat schon eine Praxis über viele Jahre betrieben und der nimmt jetzt einen neuen Kollegen mit auf, der vielleicht vorher noch gar keine Praxis betrieben hat. Auch bei denen habe ich wieder die Situation, ich muss da einen Gesellschaftsvertrag erst machen. Also von daher ist eine sehr vergleichbare Situation. Nur halt, der eine weiß ja schon, was er will. Der weiß, wie er seine Praxis führen will. Er hat Mitarbeiter, die er schon lange beschäftigt. Also von daher ist da die Situation so ein bisschen vom Sachverhalt, ist die ein bisschen mehr vorgegeben. Und ich muss nicht komplett neu jetzt das Ganze definieren, sondern ich habe im Prinzip durch die Praxis, die vorhanden ist, habe ich schon eigentlich vorgegeben, was als Ausgangspunkt sozusagen da zu betrachten ist.
Was ich an der Stelle spannend finde, ist immer so die Frage, wie deine Erfahrung da ist. Da ist ja etwas, da ist jemand als Arzt selbstständig, hat eine eigene Praxis und nimmt jetzt jemanden mit dazu, der ja vermeintlich oft nicht aus der Selbstständigkeit kommt.
Ja.
Jetzt hat der eine Arzt, dem die Praxis ja alleine gehört, ja auch schon ganz viel zur Wertschöpfung im Grunde genommen des Praxisbetriebs beigetragen. Wie kann da ein Ausgleich einfach stattfinden?
Ja, also da gibt es unterschiedliche Formen. Das erste ist mal, sich über diesen Punkt klar zu sein, dass es eine Praxis schon gibt, die einen gewissen Wert hat. Und das Interessante ist ja, ich brauche ja nicht zwingend eine Bewertung eigentlich durchführen. Also es ist ja anders als bei einem Kaufvertrag, wo einem klar ist, ich muss irgendwo einen Kaufpreis da hinschreiben, ist es ja so bei der Gründung einer Gesellschaft, könnte ich auch damit leben, dass man einfach sagt, wir fangen einfach an. Wir arbeiten einfach zusammen, wir erwirtschaften was zusammen, das verteilen wir nach irgendeinem Modus. Und ich müsste mir über die Wertigkeit der Gesellschaft, streng genommen für den Einstieg, erstmal gar keine großen Gedanken machen, sondern man könnte einfach im Prinzip sagen, der eine bringt seine Praxis ein, der andere bringt seine Arbeitsleistung genauso ein, wie es der Kollege tut, und damit legen wir los. Das ist allerdings insofern dann schlecht, weil man muss ja am Anfang immer gleich ans Ende noch mitdenken.
Ja.
Das ist ja häufig das, was man dann vielleicht vergessen könnte. Und im Rahmen des wir gehen wieder auseinander, taucht dann natürlich die Frage auf, ja, wie gehen wir jetzt damit um? Also gibt man sich die Hand, sagt auf Wiedersehen und man geht einfach getrennte Wege. Oder muss ich eventuell hinterher eine Abfindung zahlen? Oder auch ein häufiges Thema, der ältere Arzt nimmt jemanden mit rein in der Hoffnung, dass der irgendwann seinen Betrieb übernimmt und alleine fortführt. Also auch diese Altersmodelle, die haben ja eine gewisse Bedeutung am Markt. Und da muss ich natürlich am besten mir schon beim Zusammengehen klar darüber sein, was ist die Praxis wert. Und wir hatten im Rahmen der Kaufvertragsdiskussion, hatten wir ja schon mal über Wertfindung und sowas gesprochen. Hier im Rahmen des Gesellschaftsvertrages ist sie jetzt von besonderer Bedeutung, weil man im Prinzip ja sich Gedanken machen muss, einen Bewertungsmodus festzulegen, der verbindlich ist für beide Parteien. Mhm. Beim Kaufvertrag ist es ziemlich einfach. Ich habe jemanden, der gehört ja noch nicht dazu, der kann sich immer überlegen, ich habe keine Lust zu kaufen, die Konditionen sind mir zu teuer, dann lasse ich sie halt eben einfach. Aber hier in der gesellschaftsvertraglichen Bindung habe ich ja einen Zeitpunkt, wo irgendjemand ausscheidet und der will dann eine Abfindung kriegen. Und diese Abfindung kann ich auch bestimmen. Ich kann die untereinander festlegen. Ich kann einen Modus festlegen, wo beide sagen, ja, da können wir uns drauf verständigen. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Gesellschaft mache, ist natürlich klar, meinetwegen jetzt in diesem Altersmodell, ist die Zielsetzung, ist die, dass der ältere Arzt als erstes geht. Aber es kann ja ein Schicksal passieren, dass der jüngere Arzt nicht mehr arbeiten kann. Er fährt vom Baum, es geht einfach nicht mehr. Und auf einmal tauschen sich die Rollen. Und deswegen ist es eine gute Idee, da einen fairen Modus am Anfang zu definieren, der einfach wirtschaftliche Klarheit mit sich bringt.
Aber wenn du am Anfang sagst, dann ist es ja schon auch, also das macht für mich schon mal so ein Indiz für, und da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten an verschiedenen Stellen, ne, dass das nicht immer alles 100% auf ewig in Stein gemeißelt ist, sondern dass das immer auch wieder einer, ich hätte beinahe gesagt, einer Revision bedarf, um da wirklich auch an die aktuellen Bedingungen angepasst zu sein.
Ja, das ist ja immer das Problem bei diesen ganzen Bewertungsgeschichten, dass man einfach sagen muss, der Markt ist heute so, wie er ist. Also das heißt, wir legen heute eine Wertfindungsformel praktisch fest, die ist heute richtig und dann ändert sich der Markt. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben jetzt in den letzten Jahren ein bisschen Inflationsthemen gehabt. Mhm. Also die Kosten sind gestiegen und dummerweise bei den Ärzten sind die Honorare nicht gestiegen. Das heißt, die Gewinnsituation ist unter Druck geraten. In vielen Arztpraxen ist es eben nicht mehr so gut, wie es noch vor ein paar Jahren war. Und dieser Aspekt wirkt sich ja auch auf den Wert der Gesellschaft aus. Und wenn ich jetzt meinetwegen Formeln festgelegt habe, dass ich einfach sage, die Praxis ist einen bestimmten Prozentsatz des Umsatzes im Durchschnitt der letzten 3 Jahre wert, ist diese Entwicklung jetzt sehr kontraproduktiv, weil der Umsatz ist nicht mehr vergleichbar vor 3 Jahren. Also ein Euro heute ist einfach viel weniger umsatzmäßig wert als das, was es vor 3 Jahren war. Und das muss ich anpassen. Da muss ich gucken, ob das noch richtig ist. Genauso kann es passieren, dass wir in bestimmten Bereichen einen weiter sich verschärfenden Arbeitsmarkt haben. Es gibt einfach keine Nachfolger. Das heißt, meinetwegen ein Wert, den ich heute noch realistisch am Markt erzielen kann, für meinetwegen eine internistische Praxis, kann in 3 Jahren, 4 Jahren auf einmal gar nicht mehr realistisch sein. Also insofern ist das immer das Problem, wenn ich natürlich solche Festlegungen mache, solche Überlegungen anstelle. Die können heute richtig sein, die können in Zukunft falsch sein. Von daher ist es gut, wenn man im Prinzip sagt, ja, man sitzt ja regelmäßig beim Steuerberater, man spricht mit dem über Zahlen und vielleicht spricht man mit dem auch mal darüber, sind die wirtschaftlichen Parameter, die wir im Gesellschaftsvertrag zugrunde gelegt haben, passen die noch? Oder müssen wir die eventuell für die Zukunft mal anpassen?
Was mir gerade durch den Kopf geht, Stefan, ist so die Frage, also jetzt, ich stelle mir mal vor, ich habe ja keine Medizin studiert, aber ich stelle mir mal vor, ich hätte das getan und ich will irgendwo einsteigen. Was sind denn so Dinge, die auch für so einen Einstieg, jetzt abgesehen von der Einstiegsklausel und der Ausstiegsklausel, aber was sind so Themen, die noch einfach relevant sind für so einen Gesellschaftsvertrag?
Ja, also das Erste, was natürlich spannend ist, wenn man sich insbesondere noch nicht vorher kennt. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt als alter Arzt praktisch jemanden in der Praxis schon längere Zeit beschäftigt habe. Ich habe den meinetwegen als Weiterbildungsassistenten beschäftigt, ich kenne den jetzt seit 2 Jahren, dann habe ich den als Angestellten vielleicht noch eine gewisse Zeit mit einem eigenen Budget beschäftigt. Dann habe ich ja schon gewisse Erfahrungswerte. Ich weiß, ob der zu mir passt, ob der zu den Mitarbeitern passt, ob das mit dem Patienten, mit dem eine gute Idee ist oder nicht. Das ist eigentlich so, wo man sagt, okay, da kann ich in eine Gesellschaft einsteigen und habe ein überschaubar großes Risiko, weil ich den schon kenne, was dann eben mit dem passieren wird. Ganz anders ist das Szenario, wenn ich im Prinzip ans Krankenhaus gehe oder irgendeinen Arzt finde, der irgendwie Interesse hat, jetzt in die Praxis reinzugehen und der sagt irgendwie, ich komme und ich habe für den auch irgendwo einen Vertragsarzt sitzt, den ich ihm geben kann und jetzt passiert natürlich eins, dann sagt man ja, dann machen wir erstmal eine Probezeit. Also wir versuchen es einfach miteinander und wenn in der Probezeit irgendwas schief geht, dann geht man wieder getrennte Wege.
Okay.
Da ist es eine gute Idee, dass der reinkommt in die Praxis, sich so ein gewisses Bild verschafft darüber, was ist denn in der Praxis los, was gibt's da für Verträge, wie sieht das wirtschaftliche Umfeld aus, ist das stabil, wie sieht's mit den Mitarbeitern aus, sind die alle lang in der Praxis oder findet ein regelmäßiger Austausch alle 2 Jahre der Mitarbeiter statt? Das sind ja alles so Aspekte, wo ich vielleicht dann eben auch weiß, auf was lasse ich mich da auch potenziell als junger Arzt ein. Und umgekehrt, der ältere Arzt weiß ja zum Beispiel nicht, klappt es ja mit der Leistungsfähigkeit. Mhm. Also ich unterstelle ja, wenn jemand Neues mit reinkommt, wir teilen uns irgendwie den Gewinn, den wir gemeinsam erwirtschaften, dann ist natürlich eine gute Idee, wenn man vergleichbar leistungsfähig ist, wenn man auch gleiche Gewinnanteile haben will. Mhm. Weil sonst passiert natürlich eins, ich subventioniere permanent den Kollegen mit. Mhm. Und das ist in keinem Verhältnis auf Dauer eine gute Idee.
Das macht ja eine Unzufriedenheit.
Total. Ja. Und das ist auch häufig der Streitpunkt, über den man dann reden muss. Das heißt, man wird irgendwie überlegen, dass man sagt, okay, wir wissen das nicht, wie es läuft, wir müssen das erstmal uns angucken und dann macht man so Probezeitregelungen rein. Mhm. In der Konstellation, wir schließen eine völlig neue Gesellschaft, ist das noch relativ einfach. Mhm. Spannend sind Probezeitregelungen eigentlich immer dann, wenn man in eine bestehende Gesellschaft einsteigt.
Ja,
ich mache mal ein Beispiel. Dein Freund würde jetzt in eine Dreierpraxis einsteigen wollen. Einer von den drei Ärzten scheidet aus, will seinen Anteil verkaufen und macht mit ihm jetzt einen Kaufvertrag über seinen Anteil.
Ja.
Also der ausscheidende Arzt und der neue Arzt machen einen Kaufvertrag und vereinbaren, keine Ahnung, 400.000 Euro als Kaufpreis. Mhm. Jetzt scheidet der alte Arzt dementsprechend aus, der neue kommt rein, man macht eine Probezeit, weil man sagt, die zwei anderen, die in der Praxis bleiben, sagen ja, ich will erstmal angucken, was ist denn das für einer, können wir mit dem arbeiten oder nicht? Und jetzt passiert eins, in der Probezeit sagen die, nee, wir wollen nicht mit dem arbeiten. Wunderbar im Vertrag auch geregelt, wie der dann rausgeht, da muss nämlich der neue natürlich rausgehen und dann passiert natürlich eine Frage, ja, was ist denn jetzt mit dem Kaufpreis? Weil der Junge wird natürlich sagen, ja, wenn ich jetzt rausgeschmissen werde, hätte ich gerne das, was ich für die Praxis mal bezahlt habe, mindestens mal wieder zurück. Und jetzt taucht ein Problem auf, wenn der ältere Arzt, der den Kaufpreis gekriegt hat, der wird ja nicht wieder in die Praxis zurückkehren wollen.
Ja, ja, genau.
Also das dürfte eine interessante Diskussion werden, den wieder in die Praxis zu holen. Zulassungsrechtlich ja auch nicht banal, weil ich müsste ja die Zulassung dem dann auch wieder irgendwie übertragen, was ja auch nicht so ganz banal ist, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber jetzt passiert halt eins, ich kriege den Alten, der den Kaufpreis bekommen hat, kriege ich nicht reaktiviert, ich kriege von dem keinen Kaufpreis zurückgezahlt.
Ja.
Das heißt, die zwei, die ihn rausschmeißen, den Jungen rausschmeißen, müssen jetzt auf einmal den Kaufpreis zurückerstatten, den sie selber ja nie bekommen haben. Und das ist natürlich ein spannendes Thema. Da muss ich mir im Kaufvertrag Gedanken dazu machen, wie gehen wir mit dieser Thematik um. Sage ich beispielsweise ja, wenn in der Probezeit der Junge rausgeschmissen wird, ja, dann gibt es nicht den 100% des Kaufpreises zurück, sondern gibt es vielleicht nur 50% des Kaufpreises. Lässt sich da der Junge drauf ein.
Ja, ja, genau.
Aber das ist insofern etwas, da kann man eigentlich nur den Fehler machen, dass man dieses Thema vergisst zu besprechen. Also dann nimmt man einfach naiv, nimmt eine Probezeit mit rein, weil das so naheliegend ist und vergisst aber eben sozusagen, dass das Geld ja weg ist.
Ja, und spannend finde ich ja, dass das so eine Dreiecksbeziehung ja auch ist, ne? Ja. Also, dass quasi das Geld an jemanden bezahlt wird, mit dem ich ja gar nicht als junger Arzt die Probezeit vereinbare, sondern ich kriege das Geld von dem oder ich bezahle jemandem das Geld und habe eine Probezeit mit wem anders.
Ja.
Also, das muss man erstmal im Kopf zusammenkriegen ja
am Ende
auch.
Ja, und das passiert halt in der Praxis ganz häufig, dass dieses Dreiecksverhältnis, dass man das nicht richtig analysiert. Dann ist natürlich der Ärger vorprogrammiert, weil natürlich, was werden die beiden, die das vielleicht bemerken und denken irgendwie, ja, wir müssen das Thema irgendwie lösen, die werden eventuell sagen, ja, wir wollen den neuen gar nicht haben, weil solange dieses Thema nicht gelöst ist, bringt uns die ganze Probezeitregelung gar nichts, weil wir ja wirtschaftlich eventuell in Verbindlichkeiten reinrutschen, mit denen wir letztlich ja gar nichts zu tun haben wollen. Und von daher ist das eine gute Idee, dieses Thema zu besprechen. Und das nächste ist einfach, dass man sagen muss, also der Gesetzgeber geht ja typischerweise davon aus, der kündigt, scheidet aus der Gesellschaft aus.
Ja.
Das ist die normale Konsequenz. Das heißt mit anderen Worten, dieses ich schmeiß den jungen Kollegen aus der Gesellschaft raus, das will der Gesetzgeber eigentlich nicht. Der lässt das auch nur für eine ganz bestimmte Zeit zu, beziehungsweise die Rechtsprechung lässt das nur für eine bestimmte Zeit zu, weil die einfach sagen, das ist für eine Gesellschafterversammlung interessante Konstellation. Also musst du dir vorstellen, die sitzen dann zu dritt zusammen und jetzt sagen die zwei Älteren, wir schmeißen die Praxismanagerin jetzt raus. Und sagt der Neue, nee, also ich finde die eigentlich gut, die macht die Abrechnung super, die macht Dinge, die ich eh nie richtig verstanden habe, das läuft mit der prima, die ist menschlich in Ordnung, die ist auch sehr, sehr gut, kann die mit den Mitarbeitern, mit den anderen, wenn wir die rausschmeißen, dann wird das ganze Konstrukt jetzt hier irgendwie, kommt in Schieflage und sagen die beiden Eltern, ist uns egal. Jetzt weiß der Junge, wenn ich in der Gesellschafterversammlung mein Gesellschafterrecht ausübe und stimme gegen die Entlassung dieser Mitarbeiterin, was wird passieren? Das mache ich einmal, das mache ich das zweite Mal und beim dritten Mal fliege ich raus, weil die mich einfach vor die Tür setzen können. Und dieses Damoklesschwert, dass ich rausgeschmissen werde aus der Gesellschaft, das ist das, was die Rechtsprechung nicht will. Weil die sagt, auf Dauer werde ich meine Gesellschafterrechte gar nicht wahrnehmen können, weil ich ja immer Angst haben muss, dass ich aus der Gesellschaft rausfliege. Und deswegen funktionieren solche Regelungen, dass ich im Prinzip einen jungen Gesellschafter rausschmeißen kann, die funktionieren nicht auf Dauer.
Okay.
Und das ist insofern dann schon interessant, weil das wird auch manchmal einfach vergessen. Also es gibt ja durchaus menschlich absolut nachvollziehbare Gründe. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Älterer und ein Jüngerer schließen sich zusammen. Wir nehmen wieder dieses Altersmodell. Und jetzt sagt der Ältere, ja, wenn du irgendwann kündigst und keine Lust mehr hast oder ich habe mit dir keine Lust mehr, dann möchte ich eins sichergestellt haben. Ich bleibe in meiner Praxis, denn ich bin in einem Alter, ich habe mir meine Praxis hier aufgebaut. Ich will da nicht an einer anderen Stelle eine neue Praxis gründen.
Neu anfangen,
das kann ja. Der Neue kann das machen. Der ist jung genug, um meinetwegen sich auch dann zu verwirklichen dann nochmal. Aber ich jetzt nicht. Und jetzt würde man das reinschreiben, dass auch wenn der Ältere kündigt, bleibt er in der Gesellschaft zurück. Und dann hast du eigentlich, rein faktisch, hast du geregelt, dass der Ältere immer den Jüngeren rausschmeißen kann. Und das geht rechtlich gar nicht. Okay. Und da merkt man einfach, dass diese ganzen Spielregeln zu Probezeiten und zu dem, was ich vielleicht auch aus nachvollziehbaren Gründen will, rechtlich sehr schnell irgendwie seine Grenzen findet. Und das muss man einfach berücksichtigen, weil wenn du darauf die ganze Zeit gesetzt hast, und dann kommt, ich sage jetzt mal platt, der Schweineigel, der dir hinterher dann vor Augen führt, dass dein Gesellschaftsvertrag an der Stelle irgendwie einfach eine Lücke hat.
Ja.
Dann gibt es interessante Prozesse und die will ja kein Mensch haben. Ja.
Nein. Die kosten ja auch wahnsinnig viel Energie. Also mal von dem
Nerven
Geld ganz
abgesehen, Fall.
Nerven und Energie. Aber am Ende, wenn ich mir das so anhöre, gerade so diese Konstellation, da gibt's eine Gesellschaft und da geht jetzt jemand rein, weil jemand anders rausgeht, macht's da eigentlich nicht, also jetzt nur mal Theorie gesprochen, ja, macht's da eigentlich nicht Sinn, dass die verbleibenden Ärzte erstmal den Scheidenden ausbezahlen?
Ja, das ist in der Tat ein spannendes Alternativmodell. Man könnte das auch so machen, dass die in der Gesellschaft verbleiben, die bezahlen den Ausscheidenden dann letztlich aus. Sie übernehmen dessen Anteil. Das passiert übrigens dann automatisch, braucht man eigentlich gar keinen Kaufvertrag machen. Wenn einer ausscheidet und es gibt keinen Käufer, dann wächst der Anteil, wächst ohnehin den anderen an. Wo soll er auch hingehen? Jetzt passiert aber eins. Das Finanzamt ist ja da. Die guckt sich diese Prozesse dann natürlich auch mit großem Interesse an. Und die stellen jetzt eins fest, es passiert jetzt eins, wenn du das auf Dauer machst, weil ich einfach keinen Nachfolger gefunden habe, dann ist diese Abfindung, die ich zahle, werde ich abschreiben können. Ich kann die also steuerlich mindernd geltend machen und damit einfach meine Liquidität, um die Abfindung letztlich zu bezahlen, kriege ich eben über diese Abschreibung dann praktisch, kriege ich die Liquidität zum Teil zumindest vom Finanzamt zur Verfügung gestellt. Wenn aber jetzt eins passiert, dass man einfach sagt, okay, wir brauchen einfach noch ein bisschen. Wir haben das manchmal, der junge Arzt kommt nicht rechtzeitig aus seinem Arbeitsvertrag raus.
Ja.
Der sagt, ja, ich komme, aber ich komme meinetwegen ein halbes Jahr später. Dann passiert eins, dann hast du im Prinzip einen neuen Gesellschafter, der zu spät in die Gesellschaft kommt. Dann kaufen erst die Altgesellschafter den Anteil quasi von dem Ausscheidenden ab. Ja, und hinterher kauft dann wieder der Neue wieder Anteile von den beiden anderen ab. Und dann sagt das Finanzamt, wir gucken uns das mal an, was das wirtschaftlich jetzt bedeutet. Weil da ist ja auf einmal irgendwas passiert. Und da muss man extrem aufpassen, dass nicht zum Beispiel stille Reserven dann auch noch bezahlt werden müssen beim Finanzamt. Dass also der vielleicht das Finanzamt hingeht und sagt, ja, wir bewerten mal die Gesellschaft insgesamt. Also nicht nur das, was anderen verkauft wurde, was hin und hergeschoben wurde, sondern wir gucken uns insgesamt an, ja, was ist denn die Gesellschaft eigentlich wert? Und decken stille Reserven auf. Also einen immateriellen Wert, wo gar kein Geldfluss für da ist.
Ja.
Und sagen, ja, wir bemessen jetzt aber mal die Steuerlast, bemessen wir auf Basis dieses Gesamtmodells. Und spätestens dann freut sich der Steuerberater total und dann freuen sich die Ärzte total, weil dann wird es auf einmal richtig teuer. Das heißt, es ist eigentlich eine gute Idee, wenn man es irgendwie hinbekommt, hier einen nahtlosen Übergang hinzubekommen. Es ist viel einfacher, wenn der Anteil direkt jetzt von einem Käufer übernommen wird, weil dann spare ich mir hier eventuell dieses Zwischenspielchen. Mal abgesehen davon, das ist natürlich auch juristisch dann wieder toll, dann kann man erst einen 2er-BAG-Vertrag beispielsweise machen, um hinterher wieder einen 3er-BAG-Vertrag zu machen. Und je nachdem, wenn das ganz große Gesellschaften sind, ist das vom Gesellschaftsvertrag her nicht so schlimm, aber je kleiner die Gesellschaften sind, desto weniger schön ist es. Ich mache mal ein ganz krasses Beispiel, du hast 2 Gesellschafter.
Ja.
Der eine zahlt den anderen aus, dann hat er keine Gesellschaft mehr, dann muss ich den Briefkopf ja schon ändern, weil ich bin ja keine Berufsausübungsgemeinschaft mehr, sondern ich bin in dem Moment Einzelpraxis, vielleicht mit einem angestellten Arzt, aber ich bin halt keine Berufsausübungsgemeinschaft mehr. Und dann tritt wer Neues hinzu und dann ändere ich nochmal den Briefbogen um.
Okay.
Also das sind auch einfach Kosten, ich muss Abschlüsse machen, das hängt ja alles damit zusammen, ich muss Abschlüsse machen, ich muss Marketing sozusagen Kosten verursachen und so weiter und so fort. Und deswegen ist eigentlich eine gute Idee, man kriegt den Übergang hin. Vielleicht ist es manchmal eine gute Idee, den älteren Arzt, der raus will, zu überzeugen, ja pass auf, du hältst noch ein Quartal durch und der Jüngere kommt vielleicht irgendwie doch ein bisschen früher aus dem Arbeitsverhältnis raus, weil das einfach, es spart unglaublich viel Geld und Theater.
Also das ist, ich finde es total faszinierend, weil das so komplex ist. Also jetzt, wenn wir uns darüber unterhalten und zu sagen, okay, wie kann das passieren, dass jemand in eine Gesellschaft dazukommt, dann hört sich das erst im ersten Schritt so einfach an. Ja, aber wenn wir da reintauchen, sitze ich ja fast hier mit meinem Getränk und dann raucht mir schon der Kopf. Also das ist finde ich total spannend. Ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt, du hast das steuerliche Thema angesprochen. Ist es dann auch, nimmt das Finanzamt, also ich nehme mal an, da sind vielleicht zwei Quartale dazwischen, ein halbes Jahr. Und auf der einen Seite ist ja, entstehen ja Kosten, die möglicherweise gar nicht abschreibungsfähig sind oder doch abschreibungsfähig sind, aber halt über einen Zeitraum. Ich glaube, Geschäftsveräußerung 20 Jahre, wie ist das?
Gott sei Dank, bei Ärzten ist es nicht ganz so schlimm.
Okay, aber trotzdem über einen längeren Zeitraum. Aber auf der anderen Seite habe ich ja dann möglicherweise, wenn der Arzt kommt und sich einkauft, ja auch einen Gewinn.
Das ist genau das Thema. Und dann kann ich diesen Gewinn, kann ich dann natürlich auch voll versteuern, auch mit meinem normalen Steuersatz versteuern.
Genau.
Und das sind ja solche Sachen, dass beispielsweise auch wenn ich ausscheide aus der Gesellschaft, dann ist das ja häufig für Ärzte zumindest einmal ein Akt, wo man irgendwie Steuerprivilegien, die es nur einmal im Leben gibt, wenn ich älter als 55 bin und stelle meine selbstständige Tätigkeit ein, hat der Gesetzgeber ja, zumindest aktuell, hat er ja gesagt, okay, das kann ich steuerlich privilegiert machen. Dann gibt es Freibeträge, es gibt halbe Steuersätze und all solche Spielchen. Die hat aber nur der Abgeber. Das heißt, die, die weiterarbeiten, haben hier keine Privilegien und irgendwas. Und dementsprechend sind das alles steuerbare Vorgänge. Also dann natürlich muss ich beim Finanzamt erklären, was da passiert ist. Mhm. Und die gucken sich diese Vorgänge dann halt auch an und ermitteln dann natürlich auch, ob ich da einen gewissen Gewinn habe. Und dann passt es halt manchmal mit der Abschreibung dann nicht. Und Abschreibung ist ja letztlich verschobene Liquidität. Also ich muss einen Kaufpreis, muss ich ja meistens in einem Moment zahlen. Ja, es sei denn, ich vereinbare, dass das über mehrere Jahre beispielsweise gezahlt wird. Aber normalerweise zahle ich den Kaufpreis, die Abfindung zahle ich in einem Betrag. Und das Abschreibungspotenzial nutze ich die nächsten 5 bis 7 Jahre vielleicht dann eventuell, je nachdem, was der Steuerberater da für Abschreibungsmodelle vorsieht. Und da entsteht natürlich eine Liquiditätslücke. Und je nachdem, wann dann der Kaufvertrag kommt, werde ich dann eventuell auch zum Spielball des Neuen. Weil wenn der dann auf einmal sagt, ja, ich kann das aber nicht bezahlen, also der geht irgendwie selber zur Bank hin und sagt irgendwie so, ja, zu dem Hauskauf, den ich letztes Jahr hatte, kommt jetzt noch der Anteilserwerb dann hinzu. Und vielleicht sagt die Bank heutzutage, ja, nee, das sehen wir jetzt aber kritisch. Wir haben in letzter Zeit häufig auch Diskussionen, dass die in die Praxis Wertermittlung unmittelbar die Banken Einfluss nehmen und sagen irgendwie, wir halten diesen Wert für zu hoch. Diese Diskussion habe ich früher nie erlebt, aber die findet aktuell schon statt. Und jetzt passiert eins, dann sagt der Junge auf einmal, ich war bei meinem Banker, der hat gesagt, die 400.000 Euro Kaufpreis, die an den Ausgeschiedenen schon als Abfindung gezahlt sind, die will meine Bank mir nicht finanzieren. Und ich habe auf dem Konto zufälligerweise auch den Betrag jetzt nicht gerade rumliegen. Und dann taucht natürlich ein Thema auf und dann einigen die sich darauf. Ja, okay, dann zahlst du vielleicht nur 200.000 Euro. Ja, wer zahlt denn das Delta? Das zahlen die, die in der Praxis verblieben sind. Und das sind alles so Folgethemen, wo sich's eben lohnt, wenn ich in diesen Diskussionsprozess einsteige. Im schönsten ist es natürlich, wenn man im Prinzip von vornherein ein einheitliches Konzept auflegen kann. Man kann sagen, zu welchem Zeitpunkt werden Anteile übernommen. Und ich mache von vornherein alles dingfest. Ich mache entsprechende Verträge, dann kann ich eben auch den Steuerberater konkret sagen, was soll er denn mir jetzt berechnen, dann kann ich die Steuerlasten mir überlegen und dann kann ich eben gucken, was muss man da eventuell vielleicht auch an Zeiträumen einfach verschieben, um da eben ein gutes Modell dann hinzubekommen.
Ja. Was mir vorhin durch den Kopf gegangen ist und das ist gerade eine Frage, ob das eigentlich geht. Ich kenne manchmal so Modelle, dass auch dann, ich sag mal, ein kleinerer Kaufvertrag, also jetzt in normalen, in Anführungsstrichen, Unternehmen, dass ein etwas kleinerer Betrag bezahlt wird, aber dafür dann so ein Beratungshonorar irgendwie noch über Zeitraum X gestaltet wird. Gibt's das in dem ärztlichen Bereich auch oder?
Also ich glaube, im ärztlichen Bereich gibt es wenig, was es nicht gibt. Also muss man aber auch ganz ehrlich sagen, muss man sich vorher gut überlegen, ob man das will. Also zum einen habe ich ja von dem Steuerprivileg bei Veräußerung der Praxis oder des Praxisanteils gesprochen. In dem Moment, wo ich einen Beratervertrag habe, sind das laufende Einkünfte. Für die kriege ich auf gar keinen Fall irgendein Privileg.
Okay.
Also da, wir sind jetzt keine Steuerberater, deswegen ist das jetzt wildern im fremden Territorium. Aber das, was ich kenne, ist das in der Regel eben nicht möglich. Das heißt, dieses Steuerprivileg verliere ich für die Beraterleistung, verliere ich schon mal. Das, was wir häufig am Markt feststellen, sind so gestufte Modelle, weil dieses Privileg, dieses Steuerprivileg bekomme ich nur, wenn ich hinterher meine selbstständige Tätigkeit einstelle.
Okay.
Das heißt, es kommen viele auf die Idee und sagen, ja, ich hole mir jemanden mit rein und dann zahle ich am Anfang gar nichts für den Einstieg als junger Arzt und zahle dann alles am Ende, damit das Steuerprivileg möglichst wirksam ist. Ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, das geht dann zulassungsrechtlich, hat das ganz schnell Grenzen, die das findet, weil einfach, dann komme ich ja dazu, dass ich sage, ich bin an einer Gesellschaft mit 0% beteiligt, aber ich kriege meinetwegen 50% des Gewinnanteils. Also das ist zivilrechtlich, wäre sowas durchaus denkbar, weil das sind ja Freiberuflergesellschaften. Ja. Und wofür kriege ich denn meinen Gewinn? Ich kriege die für meine Arbeitsleistung. Also das heißt, ich muss ja kein Geld eigentlich mit in die Gesellschaft bringen. Ich bringe ja meine Arbeitsleistung mit in die Gesellschaft. Es gibt aber zulassungsrechtlich gibt's Grenzen, wenn ich gar nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt bin, müssen wir mal gesondert drüber sprechen, ist das eventuell zulassungsrechtlich überhaupt nicht haltbar, so ein Modell. Und dann kriege ich eine Schieflage. Das heißt, ich muss eine Mindestbeteiligungsquote muss man eigentlich vorsehen.
Okay.
Und das machen wir wirklich mal gesondert, weil das ein ganz interessantes, aber auch wirklich aufwendiges Thema ist. Und da muss man einfach gucken, dass man diese Modelle nicht überzieht. Und da ist aus meiner Sicht, ist manche Steuer, die man zahlt, lässt einen ruhig schlafen. Ich glaube, das ist ein gar nicht so schlechter Ansatz.
Ja, ich glaube, das ist manchmal, oder ganz häufig werden ja so gern so Steuersparmodelle irgendwie ganz vorne weggetragen. Aber ich glaube, am Ende sollte man wirklich gucken, dass Steuern gar nicht so schlimm sind. Weil ganz häufig heißt Steuern ja auch, dass man Gewinn gemacht hat.
Das ist meistens die Quelle dafür.
Mein Lieber,
zum Wohl.
War mal wieder ein spannendes Thema. Und ich finde es spannend, wie komplex, also nochmal, wie komplex diese ganze Thematik ist. Das ist so von außen, wenn ich das von außen drauf gucke.
Der Podcast Medizinrecht zum Feierabend wurde Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Ihre Fachanwaltskanzlei in Darmstadt und Kassel. Alle 14 Tage widmen wir uns im Podcast einem neuen Medizinrechtsthema. Sie haben eine konkrete Frage zum heutigen Thema? Wenden Sie sich am besten direkt persönlich an die Medizinrechtsexperten. Den direkten Draht finden Sie ganz bequem auf www.medizinrechtskanzlei.net. Ach ja. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann sollten Sie diesen Kanal auf jeden Fall sofort abonnieren.